Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Der Podcast ist ein Angebot von und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, um gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das gerade für Kommunen im ländlichen Raum von großer Bedeutung ist: Bürgerenergiegenossenschaften und wie sie zur Energiewende beitragen können. Dazu haben wir zwei spannende Gäste, die in Thüringen eine wichtige Initiative dazu ins Leben gerufen haben. Mein Name ist Henning Witzel, ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks und leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist die Servicestelle Kommunen in der einen Welt. Wusstet ihr schon, dass 2/3 der 17 Ziele für globale Nachhaltigkeit, kurz SDGs, auf kommunaler Ebene umgesetzt werden müssen? Macht auch ihr euch stark für eine nachhaltigere und gerechte Zukunft und engagiert ihr euch mit entwicklungspolitischen Projekten, zum Beispiel mit fairer Beschaffung oder in einer Partnerschaft mit einer Kommune im globalen Süden? In den Einstiegsseminaren der Servicestelle Kommunen in der einen Welt erfahrt ihr alles über die Agenda 2030 und finanzielle Fördermöglichkeiten und entwickelt bereits erste Projektideen für eure Kommune. Das nächste Seminar findet bereits am 27. November statt. Macht doch einfach mit. Einen Anmeldelink findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Ja, und jetzt aber zu meinen Gesprächspartnern heute. Madeleine Temme ist 32 Jahre alt und seit Juli 2021 ehrenamtliche Bürgermeisterin von Ostramondra, schweres Wort, im Landkreis Sömmerda in Thüringen. Unser zweiter Gast ist Sebastian Goldhorn, der seit 2018 Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Kölleda ist, zu der auch Ostramondra gehört. Zudem ist er Vorstandsmitglied der Bürgerenergiegenossenschaft Thüringer Becken und beide setzen sich aktiv für die Energiewende in ihrer Region ein. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr da seid. Fangen wir erstmal nicht mit Bürgerenergiegenossenschaften an, sondern mit Ostramondra und Kölleda. Erzählt doch mal, was über eure Kommunen gibt es denn Spannendes zu berichten? Also ich konnte ja schon mal den einen Namen nicht richtig aussprechen, aber was gibt es denn Tolles, was man auch nicht bei Wikipedia findet über eure Orte?
Also ich würde mal anfangen, über Ostramondra zu reden, das Wiedererwarten nicht in Spanien oder Griechenland liegt, sondern in Deutschland. Und ja, Ostramondra ist eine kleinere Kommune mit ca. 460 Einwohnern und ist so, ich würde sagen, das typische Dorf. Wir haben aber eine sehr, sehr rege Gemeinschaft, haben ein großes Vereinsleben, haben eine gut aufgestellte Feuerwehr in der Einsatzabteilung, aber auch in der Jugendabteilung und ja, versuchen einfach in jede Richtung aktiv zu sein und den Einwohnern hier, ich sag mal, das Leben schön zu machen und kümmern uns nebenbei auch noch um die Energiewende, neben vielen anderen Themen.
Ja, die VG Kölleda, zu der Ostramondra gehört, das ist ein Verband aus 4 selbstständigen Gemeinden, die sich quasi zur Erfüllung ihrer Verwaltungsaufgaben zusammengeschlossen haben. Und also man kann es einordnen, so wir liegen zwischen der Klassikerstadt Weimar und der Landeshauptstadt Erfurt, also ziemlich zentral in Thüringen. Das ist hier richtig ländlicher Raum. Wir haben zwar die Nähe zu den großen Städten und zur Autobahn, aber hier, was uns hier fehlt, ist so die Gewerbeinfrastruktur. Und was wir haben tatsächlich hier, ist eine große Infrastruktur, was die Energiewende angeht. Also wir haben hier ganz große Windparks, den zweitgrößten Thürings. Wir haben große Solarparks, die hier entstehen. Und das war so ein bisschen vielleicht der Auslöser, warum wir heute über das Thema Bürgerenergie hier bei uns reden.
Genau. Wie ist es denn jetzt konkret zur Gründung dieser Bürgerenergiegenossenschaft gekommen? Was war der Auslöser? Also ich weiß, wenn man da an der Autobahn irgendwie dann langfährt, man sieht ja, es ist ja egal, ob man irgendwie durch Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt oder Thüringen fährt, was man von der Autobahn auf jeden Fall sieht, sind Windkraftanlagen. Und was war der Auslöser für euch, dass ihr da jetzt so ein Bürgerenergiegenossenschaftsprojekt starten wolltet?
Also Auslöser für mich war auf jeden Fall, wenn ich quasi meine Kommune auf dem höchsten Berg stehe und über die Länder schaue, dann schaue ich halt unter anderem auf einen sehr großen Windpark. Da stehen über 50 Windräder. Und ich habe mich in meiner Bürgermeistertätigkeit immer gefragt, okay, was habe ich davon? Was habe ich kurzfristig davon? Was hat meine 85-jährige Nachbarin gerade aktuell davon? Und was hat vielleicht, oder was hat definitiv meine 6-jährige Tochter in vielen, vielen Jahren davon? Das war ein Auslöser für mich ganz persönlich, warum ich gesagt habe, wir müssen das Thema Energiewende neu denken, anders denken Und ja, das war für mich ein Auslöser, dass ich gesagt habe, wir reden mal über Bürgerenergiegenossenschaften.
Das kann ich nur so unterstreichen. Also und ein ganz wichtiges Thema jetzt auch aus, also was Madeline gerade angesprochen hat, war das Thema Akzeptanz, vor allen Dingen in der Bevölkerung. Und natürlich für uns aus kommunaler Sicht war auch das Thema regionale Wertschöpfung und wie ist der Benefit für den Gemeindehaushalt letztendlich? Das war für uns ein Thema. Wie kann man das angehen? Und ich sag mal, ganz banal war es so, ich bin mal eines Morgens über dieses Thema grübelnd vom Kindergarten nach Hause gelaufen, nachdem ich meine Tochter weggebracht hatte und dachte mir, Mensch, wir müssten irgend sowas wie Dorfwerke haben, damit wir uns an solchen Anlagen mal beteiligen können. Und während ich so Gedanken verloren nach Hause lief, googelte ich das mal Dorfwerke und kam auf die Bürgerwerke. Und die Bürgerwerke, das ist so diese Dachgenossenschaft der Energiegenossenschaften. Und so, das war der gedankliche Einstieg. Und dann habe ich mal geschaut, was gibt's da schon? Und dann haben wir das in der Bürgermeisterrunde besprochen, haben gesagt, Mensch, solche Partnerschaften zwischen Kommunen und Energiegenossenschaften, die gibt es schon. Und das scheint eine gute Idee zu sein. Du lass uns das auch machen. Und also das ist die ganz einfache Geschichte. Da steckt natürlich viel, viel Aufwand dahinter. Aber so sinngemäß ging das los. Es hat sich jetzt ganz gut
etabliert.
Etabliert, genau.
Ja, definitiv.
Mhm. Marlene, du hast jetzt eben gesagt, das Stichwort, ihr wolltet das neu anders machen. Wie war es denn vorher?
Da gab es nichts, außer dass die Situation so war, dass sich die Windräder auf diesem Berg drehen und es natürlich vertraglich Regelungen gab, aber die waren zum damaligen Stand nicht so, dass das besonders akzeptanzsteigernd war, einfach aber auch der Tatsache geschuldet, dass es halt nie so im vollen Umfang kommuniziert wurde oder, weiß ich nicht, verbreitet wurde auch. Ne? Also klar gab es da Regelungen, aber letzten Endes hat man, auch wenn man die Bürger gefragt hat, immer nur gehört, naja, jetzt drehen sich die da oben, die 50 Anlagen, und die blinken nachts und das stört mich. Was habe ich denn davon? Also Akzeptanz war ein Riesenthema und das war halt vorher wirklich sehr, sehr, sehr niedrig.
Genau.
Man hat dann sozusagen ganz bewusst wahrgenommen, dass der ländliche Raum quasi nur eine Produktionsstätte für Dinge ist, die woanders verbraucht werden und die Wertschöpfung aber auch woanders stattfindet. Und eben, ne, ihr habt die Nachteile und die anderen haben die Energie. Ja, dass man damit nicht Akzeptanz produzieren kann, könnte ich mir schon vorstellen. Jetzt ist das ja sicherlich nicht so gewesen. Ihr habt gesagt, oh, wir machen jetzt eine Bürgerenergiegenossenschaft, schweres Wort, und dann sind alle gleich jubelnd zu Windkraftfans geworden. Oder war das so?
Nein.
Nein.
Definitiv nicht. Tatsächlich ist es so, dass so eine Genossenschaftsgründung, die möchte auch von einer gewissen Öffentlichkeitsarbeit erstmal begleitet sein. Man muss das vorbereiten, man muss die Leute auf das Thema einstimmen, und wir haben das gemacht. Wir haben einfach mal so ein Testballon ins Amtsblatt gesetzt und haben gesagt, okay, was würdet ihr Bürger davon halten, wenn ihr jetzt an dem Geld, was hier verdient wird mit Energie, wenn ihr daran teilhaben könntet? Und da haben wir ganz, ganz viele Zuschriften bekommen, als Brief, als E-Mail, über die sozialen Medien. Und das Feedback war so, es war eine dreistellige Anzahl an Rückmeldungen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das ist doch ein Impuls. Also da sollten wir jetzt wirklich sagen, mit dem Gedanken, da gehen wir jetzt weiter. Und haben dann letztlich nochmal öffentlich eingeladen zu einer Gründungsveranstaltung. Und zu der Gründungsveranstaltung sind dann tatsächlich über 50 Leute gekommen. Und die haben dann gemeinsam die Bürgerenergiegenossenschaft gegründet.
Und wenn ich die Genossenschaft richtig verstanden habe, ist das ja dann auch offen. Da kann ja jetzt auch noch jeder dazukommen, weiterhin, wer will.
Das, genau. Das würde uns freuen auf jeden Fall.
Also wir nähern uns jetzt den 100 Mitgliedern.
Mhm.
Das ist, denke ich, für eine Genossenschaft, die letztes Jahr gegründet wurde und hier auf dem Dorf beheimatet ist, ziemlich gut. Und wir sind damit auch schon eine der größten Genossenschaften hier in Thüringen. Und wollen natürlich noch weitere Mitglieder jetzt auch für die Idee begeistern.
Mhm. Und wie ist das? Sind das jetzt wirklich nur Leute aus der Region? Weil ich, wenn ihr jetzt da investieren wollt in Windkraft und dann natürlich dann die Mitglieder der Genossenschaft entsprechend auch beteiligen, das ist ja auch erstmal teuer. Wie stemmt ihr denn da als Genossenschaft die Anfangsinvestitionen? Gibt es da noch weitere Investoren, mit denen ihr da zusammenarbeitet? Oder wie ist das konstruiert?
Es ist eine gute Mischung aus beiden. Also es ist die Mischung aus den etwas größeren Investoren und den Bürgern, die halt an das große Ganze glauben, die Idee gut finden und sich einfach beteiligen wollen. Und das alles bildet quasi die Grundlage.
Genau. Also Investoren muss man jetzt vielleicht relativieren. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwelche Energieunternehmen oder sowas in die Genossenschaft investieren, sondern wir achten schon darauf, dass das wirklich ein Projekt von Bürgern für Bürger ist. Und also die, die jetzt hier eingestiegen sind, das sind zum Beispiel Sozialträger hier aus der Region, die auch sagen, okay, wir haben ein Interesse dran, dass die Region mit voranzubringen, was fürs Gemeinwohl zu tun. Und die haben jetzt auch ein bisschen Geld eingelegt, aber ich sag mal, zu 95% sind die Mitglieder der Genossenschaft wirklich Privatleute.
Mhm. Genau. Und das reicht auch, um Projekte sozusagen voranzubringen.
Genau, also wir haben jetzt im Moment, konzentrieren wir uns auf kommunale Liegenschaften. Wir haben jetzt im Bereich Photovoltaik, das heißt, wir haben jetzt mehr als 10 kommunale Gebäude ausgestattet mit Dachphotovoltaikanlagen, also größeren, so im Bereich um die 30 Kilowatt jeweils. Und die Kommunen haben die Möglichkeit, den Strom dann vom Dach selber abzunehmen. Und kriegen noch eine Pacht für ihr Dach und haben einen unmittelbaren finanziellen Vorteil, haben gleich das davon. Und ich nehme mal das Beispiel Kindergarten. Wir haben es auf dem Kindergarten gebaut. Das ist eine gebührenrechende Einrichtung. Und natürlich hilft das dann auch, die Kindergartengebühren niedrig zu halten. So haben dann halt alle was davon.
Mhm. Genau. Wenn ihr jetzt in so Energieprojekte quasi investiert, lokale Energieprojekte dann auch da voranbringt, merkt ihr denn, dass allgemein eine Akzeptanz für erneuerbare Energien dadurch steigt? Oder ist das unabhängig davon? Sind die Windräder auf dem Berg, die gehören ja nicht der Genossenschaft, sondern die gehören ja nach wie vor den Investoren, denen sie vorher gehört haben, sind die jetzt akzeptierter?
Definitiv. Also gerade auch bei mir in der Kommune, die ja nun, ich sag mal, schon seit vielen Jahren auch durch Windenergie begleitet wird, ist es schon so, dass wenn man die Bürger von Anfang an mitnimmt, der Wert der ein ganz anderer ist. Also so eine Dachflächen-PV-Anlage, wir haben jetzt auch eine aufs Sportlerheim und aufs Dorfgemeinschaftshaus gebaut, das wird ganz anders geschätzt und gelobt und anerkannt, einfach weil man quasi den Kreislauf versteht. Also das, was wir da oben bauen, kommt uns zugute und fließt halt nicht nach wo auch immer hin ab. Ne? Und das ist definitiv ein Riesenpunkt, der hier vor Ort enorm akzeptanzsteigernd war.
Genau. Ich würde gerne noch ergänzen, es ist natürlich irgendwo ein zweischneidiges Schwert, man muss aufpassen. Es ist, Kommunikation ist ganz wichtig. Einfach nur zu sagen, jetzt tun sich Bürger hier zusammen aus unserer Gemeinde und jetzt bauen die uns auch noch ein Windrad vor die Nase, das bringt gar nichts. Also das ist sicherlich nicht akzeptanzsteigernd und dieses Vorurteil, das begegnet einen auch. Also es ist nicht so, dass jetzt alle Hurra schreien, das muss man auch klar sagen. Man hat diese Vorurteile, man muss es halt erklären und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen erstmal eins. Wir investieren jetzt vor allen Dingen in Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden, um zu sagen, okay, wir bauen euch nicht die Landschaft zu, sondern wir erzeugen den Strom dort, wo er verbraucht wird und wo es euch zugutekommt. Und natürlich ist es aber auch zwingend notwendig, um das Ganze wirtschaftlich zu tragen, dass wir uns auch an diesen Windpark da beteiligen. So ist die Erzählung und das entspricht ja auch der Realität.
Ja.
Und das ist halt das, wo die Leute sagen, aha, deswegen. Und dann ist es auch tatsächlich so, dass die sagen, okay, wir sind damit einverstanden, dass ihr euch an solchen Windrädern und Windprojekten beteiligt.
Mhm. Jetzt ist ja, also Windkraft oder insgesamt auch erneuerbare Energien ist ja ein sehr auch emotional aufgeladenes Thema ganz oft. Also Windkraft besonders, aber auch Solar. Und wenn es dann gerade so Flächensolargeschichten, wo es dann so, sieht ja manchmal auch nicht so sonderlich schön aus, wenn man dann so riesengroße Ackerflächen mit Solarpaneelen irgendwie sieht. Ob jetzt dann ein Braunkohletagebau viel schöner ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es sind ja da auch unheimlich viele Falschinformationen und Mythen irgendwie von Vogeltod, der Rotmilan, der irgendwie dann offensichtlich nur in Windräder fliegt und da verendet, oder irgendwelche doch schlechten Ökobilanzen, weil die Rotorblätter aus irgendwelchen nicht abbaubaren Material großflächig vergraben werden müssen. Also, habt ihr das auch erlebt bei euch, die Diskussionen, oder ist das jetzt eher was so durch die Medien geistert und was dann irgendwie in Social Media dann halt geteilt wird, oder findet das auch im Ort statt, diese Diskussion?
Wenig. Die Diskussion gibt es tatsächlich wenig. Das kann man für uns schon so sagen. Natürlich hat man immer den einen oder anderen, der halt grundsätzlich alles sehr, sehr kritisch hinterfragt und dann auch sowas anspricht. Aber auch hier ist der Schlüssel ganz einfach die Kommunikation. Und ich glaube, das kann man grundlegend über das Thema erneuerbare Energien stülpen, weil irgendwie ist das Thema immer in aller Munde und jeder sagt was dazu und hat sich irgendwoher eine Meinung gebildet, auf welcher Grundlage auch immer. Und wir stellen, egal, ich sag mal, zu welchem Unterpunkt betreffend, immer wieder fest, dass die Aufklärung noch nicht so weit ist, wie sie sein sollte. Also es wird halt viel in Frage gestellt, was für uns schon gar kein Thema mehr ist, weil wir es quasi wissen, dass es nicht so ist oder besser wissen in dem Moment, ne? Weil wir viel intensiver in der Materie stecken. Und deshalb, ja, also wenn das jemand anspricht, reden wir darüber und dann ist es auch relativ schnell kein Thema mehr tatsächlich.
Ja, oder? Ja, ja. Würde ich auch so unterstreichen. Das heißt, ihr seid sozusagen auch im direkten Austausch. Das ist natürlich bei einem Ort mit 400 Einwohnern natürlich schon anders möglich als jetzt wahrscheinlich bei allen vier Orten. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner sind es zusammen in der Verwaltungsgemeinschaft?
Etwas über 4.000.
Das wird dann da schon ein bisschen komplexer mit 4.000. Geht auch noch. Seht ihr da die räumliche Nähe zu den Menschen, die ihr dann natürlich ganz anders habt, als das in einer 20.000 oder 30.000, 40.000 Einwohnerstadt ist, als Vorteil? Oder reicht das dann, diese Nähe? Oder müsst ihr auch über soziale Medien und so weiter dann aktiv werden, um da irgendwelche Vorurteile oder Fake News denen dann auch aktiv entgegentreten?
Erstmal vorweg, also das Einzugsgebiet der Genossenschaft geht deutlich über diese 4.000 Einwohner hinaus. Wir haben auch, das habe ich vorhin, glaube ich, unterschlagen, also wir haben auch viele Mitglieder, die nicht jetzt in der Verwaltungsgemeinschaft wohnen. Und tatsächlich ist es so, dass du dieses Zwiegespräch im Dorf hilft viel. Andererseits muss man auch sagen, ist diese Nähe und diese räumliche Bekanntheit auch manchmal nicht so gut, weil natürlich das dann auch immer diesen Neidfaktor gibt. Ah, guck, die sind da jetzt an dieser Genossenschaft beteiligt. Die machen sich jetzt auch noch die Taschen voll. Also das muss man sagen, es ist... diesen Neidfaktor gibt's auch. Aber natürlich überwiegend ist es gut, dass man sich kennt. Ja, und diese Mund-zu-Mund-Propaganda ist auch das, ehrlich gesagt, was uns das Mitgliederfinden erleichtert. Weil wir sind jetzt auch Mitglied im Dachverband der Energiegenossenschaften und man unterhält sich so. Und tatsächlich haben die Genossenschaften, die in den größeren Städten sitzen, eher ein Problem, Mitglieder zu finden, neu, als wir. Weil bei uns ist es so, der eine geht halt hin zum Nachbarn und sagt, du, ich mach da mit, das ist eine schöne Sache, mach du doch auch mit. Und das funktioniert halt hier auf dem Land besser.
Auf jeden Fall. Und wir haben auch jetzt dieses Jahr mehrere Veranstaltungen durchgeführt, quasi, ich sag mal, klassische Infoveranstaltungen in Form von Messeständen auf, zum Dorffest zum Beispiel. Und das wird auch sehr, sehr rege angenommen, weil, ja, man kommt dann halt einfach auch mal darüber ins Gespräch, ne? Was macht ihr denn da? Erklär mir das mal. Und ja, also auch die Veranstaltungen sind sehr, sehr gut angekommen und haben genau. Auch entsprechende Früchte getragen.
Und soziale Medien, die war ja auch die Frage. Ja. Also natürlich setzen wir auch auf die sozialen Medien, ne? Also Instagram, Facebook, alles, was man so hat, die Kanäle. Und das ist eigentlich auch ganz gut, um mal so Projekte vorzustellen. Ja. Zu sagen, okay, das machen wir jetzt konkret gerade am Ort. Und das leuchtet dann eben vielen Leuten ein, weil sonst ist das für die so Energie, das ist ein abstrakter Begriff. Die wissen nicht so richtig, was sollen sie jetzt damit anfangen? Was machen die jetzt konkret? Und wenn du denen sagst, pass mal auf, wir haben jetzt aber gerade aufs Sportlerheim eine PV-Anlage gebaut und dafür kriegt der Sportverein von uns 400 Euro jedes Jahr als Sponsoring quasi, dann sage ich, okay, ja, das ist doch was Sinnvolles, mach das.
Mhm. Wie ist es denn in der Wahrnehmung der Bürger, wenn ihr auf irgendeinem Dorffest quasi einen kleinen Infostand habt? Oder stelle ich mal, das ist dann die Genossenschaft, die da diesen Infostand hat. Und werdet ihr da als Genossenschaft wahrgenommen oder als Kommune? Oder trennen die Leute das nicht? Ist das für die Leute das Gleiche?
Also ich für mich, ich bin ja immer alles in einer Person. Ich bin ja, also es ist ja, das wird dann danach unterschieden, was man gerade von mir braucht quasi, als welchen Hut ich aufhabe. Ich muss in der Kommunikation definitiv vorsichtig sein und aufpassen, eben weil es sich gerne vermischt. Bin ich jetzt Madeline Temme die Privatperson oder Frau Bürgermeisterin oder Mitglied in der Genossenschaft? Und aber mittlerweile kann ich es sehr gut trennen und auch die Bürger oder die Menschen, mit denen ich spreche, können es sehr gut trennen.
Also das ist tatsächlich auch wichtig, also für die Bürgermeister, die hier zuhören, ihr müsst natürlich aufpassen, dass da nicht der Eindruck entsteht, dass ihr euer öffentliches Amt da mit irgendeinem privaten Unternehmen vermischt. Ja, rein kommunalrechtlich, die Rechtsaufsicht, die schauen da natürlich auch drauf, was da passiert. Und es ist natürlich klar, wir machen das ja auch alles im Ehrenamt, ne? Das ist alles ohne Vergütung. Das ist viel Idealismus, der dahinter steckt. Und ich glaube, das ist aber auch wichtig, dass man das den Leuten erklärt. Und das betonen wir auch immer wieder, ja, weil es sonst der Eindruck entstehen könnte, jetzt wollen sich hier unsere Kommunalpolitiker noch ein zweites Standbein aufbauen. Also dieser Eindruck darf nicht entstehen. Und da legen wir auch großen Wert drauf. Und deswegen ist es auch wichtig, das versuchen wir jetzt auch gerade, dass bei diesen Infoständen, bei der Öffentlichkeitsarbeit auch jetzt nicht nur die aus der Kommunalpolitik kommen, da vorne dran stehen, sondern auch, ich sag mal, die einfachen Bürger, dass die verstärkt das Gesicht der Genossenschaft sind.
Okay, aber ihr trennt das nach außen, aber die umgekehrte Frage, trennen das die Menschen in der Wahrnehmung oder ist das... Das ist ja häufig so, dass man das theoretisch erklären kann und auch irgendwie versucht selber, das dann auseinanderzuhalten. Und trotzdem kommen die Leute dann an und sagen, ja, das ist jetzt irgendwie dann für unser kleines Dorfwerk und das gehört ja irgendwie der Kommune und irgendwie uns allen. Kommt das bei den Leuten sozusagen an, dass das so eine Trennung ist? Oder nehmen die das wahr als kommunales Projekt oder als Genossenschaft, die irgendwie...
Für mich wird es quasi eher als Baustein des großen Ganzen mit betrachtet. Also es ist quasi, ich bin natürlich, wenn ich im Dorf unterwegs bin, in erster Linie die Bürgermeisterin und die BEG, also die Bürgerenergiegenossenschaft in Kurzform quasi, ist einfach für die Bürger mittlerweile zu einem Baustein geworden, zu einem Vehikel, weil es uns halt auch als Kommune Dinge ermöglicht, die wir nicht ohne weiteres ermöglichen könnten. Wir könnten nicht aus Eigenmitteln einfach mal schnell zwei PV-Anlagen bauen. Das wäre finanziell nicht möglich gewesen. Und deshalb wird es schon, also ich als Person vertrete halt alles und das sehen die Bürger auch so, aber sie sehen das schon als Baustein on top, der quasi uns allen zugutekommt.
Ich würde gerne noch ergänzen, also ich denke, dass diese Komponente, die Kommune hat, die sind da mit dabei. Das ist so eine Sicherheitskomponente, weil letztendlich ist das ja auch irgendwo eine Geldanlage. Und wenn die Leute merken, die Kommune ist mit drin, dann ist das irgendwo was Seriöses. Das ist uns so gespiegelt worden.
Vielleicht nochmal, also es heißt ja Bürgerenergiegenossenschaft, das ist ja auch schon sehr viel Gemeinsinn quasi in diesem etwas sperrigen Wort. Jetzt erleben wir nicht nur in ländlichen Regionen, aber da besonders eine steigende Zahl von Menschen, die sich gar nicht mehr, nenn es mal, mitgenommen fühlen. Schafft das euer Projekt, zumindest in Ansätzen, da vielleicht auch ein bisschen verloren gegangenes Vertrauen wiederherzumachen, weil man ja auch quasi die Folgen des eigenen Handelns, also zumindest dann in dem Fall des Investierens, dann auch wieder mehr spürt oder dass man merkt, man kann auch mitentscheiden als Genossenschaft, wollen wir jetzt das Dach machen und damit natürlich ja auch sein eigenes Umfeld mitgestalten kann.
Ja, das ist definitiv so. Also ich sag mal, um mal ein bisschen weiter auszuholen, als ich Bürgermeister geworden bin, war quasi gerade eine Pandemie überstanden und das Dorf war quasi einfach, ich sag jetzt mal, stillgelegt, ne? Weil das halt einfach damals die Zeit war. Und ich habe es mir jetzt in den vergangenen Jahren immer zur Aufgabe gemacht, quasi Staub zu wischen und zu sagen, okay, los, wir packen jetzt wieder was an. Und dadurch haben sich, glaube ich, meine Bürger grundlegend gut mitgenommen gefühlt. Aber jetzt, gerade beim Thema Energiewende, was man halt, also die Windräder drehen sich dort seit 20 Jahren. Jetzt sind wir halt wirklich an einem Punkt, wo auch da zu dem Thema sich die Menschen abgeholt fühlen und sagen, okay, alles klar, jetzt können wir hier mal mitreden. Jetzt können wir uns auch damit mal auseinandersetzen, weil es für uns greifbar ist, mal mit jemandem darüber zu sprechen. Es ist nicht unnahbar, weil... Ich sag mal, hinter den Firmen stecken natürlich auch Menschen, aber niemand ruft jetzt in irgendeinem Unternehmen an, um zu fragen, warum die rot leuchten in der Nacht, ne? So grundlegend. Und jetzt ist es einfach nahbarer geworden, persönlicher geworden. Und da hat man auch tatsächlich den ein oder anderen abgeholt, der eigentlich dem Thema Energiewende gegenüber immer sehr, sehr kritisch gegenüberstand. Und insofern würde ich das definitiv als Vorteil betrachten, ja.
Also neben der positiven Entwicklung gucken wir mal auf die vielleicht nicht ganz so positiven. Gerade in Thüringen stehen ja einige politische Herausforderungen irgendwie gerade an. In vielen Regionen, und ich unterstelle mal auch bei euch, werden extremistische Kräfte stärker in den letzten Jahren. Die Atmosphäre ist, ja, ich habe jetzt hier auf meinem Zettel kompromisslos geschrieben. Das hört sich, wenn ich es jetzt so überlege, doch fast doch beschönigend an. Gerade wenn man jetzt die die vergangenen Kommunal- und Landtagswahlkampf sich anschaut. Wie erlebt ihr das bei euch in eurer Gemeinde?
Also ich habe bei den Wahlergebnissen geschluckt, als ich sie gesehen habe, sowohl in der Kommunal- als auch in der Landtagswahl, und konnte das auch eigentlich nicht verstehen, wie dieses Ergebnis zustande kommt. Aber gut, ich habe mir das dann zur Aufgabe gemacht, mal darüber zu reden, und habe, ich sag mal, es kommen ja Menschen offensiv zu mir, die sagen, ach, alles Mist, die da oben, das funktioniert alles so nicht. Und für mich gibt's nur eine Alternative. Und dann frage ich halt ganz offensiv, warum? Und dann ist es halt immer, ja, weil ich nicht zufrieden bin. Das ist aber so ein Argument, das lasse ich einfach nicht gelten. Weil, weiß ich nicht, das wäre so, wie wenn ich jetzt mein Brunnenwasser trinke, weil die Cola gerade nicht schmeckt. Das ist Quatsch. Für mich, ne? Und ich glaube, da ist es einfach so viel Populismus dahinter und einfach so diese Stammtischparolen, die dann die politische Aufklärung da auch schwierig machen. Und das halt gerade im ländlichen Raum. Weil da ist halt mal schnell am Nachbarszaun, ne? Irgendeine Phrase rübergehuscht, die dann sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Und da versuche ich aber einfach immer wieder ganz offensiv zu kommunizieren und zu hinterfragen, wie es zu Meinungen kommt, wie man sie sich gebildet hat. Und das wird auch angenommen. Also man kann da auch mit dem einen oder anderen wirklich sehr gut darüber diskutieren.
Ich würde vielleicht noch mal kurz, was mir wichtig ist zu sagen, also es ist jetzt nicht so, dass jetzt in Thüringen auf einmal nur noch Nazis rumlaufen. Also da lege ich ganz großen Wert drauf.
Das stimmt.
Und ich denke, der Punkt ist, was Madeline gerade auch gesagt hat, viele Leute sind unzufrieden, die fühlen sich nicht gehört und fühlen sich auch nicht ernst genommen. Und deswegen machen sie ihr Kreuz halt da, wo sie es gerade machen. Also wir hatten hier AfD-Ergebnisse von über 50%. Also nicht in allen Orten, aber in vielen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da müssen wir uns als Politiker auch fragen, woran liegt's? Ja, man kann ja nicht sagen, das ist nur die Schuld der anderen. Vielleicht muss man doch einfach mal sagen, okay, was haben wir nicht richtig gemacht? Und ich denke, was hier in Thüringen ein Problem ist, ist, dass man wirklich den ländlichen Raum ein bisschen in den letzten Jahren vernachlässigt hat. Die Leute fühlen sich abgehangen. Es gab dieses große Bestreben vor ein paar Jahren hier, also wirklich den ländlichen Raum nur noch große Einheitsgemeinden zu bilden. Das ist, mag verwaltungsstrukturell alles irgendwo eine Begründung finden. Das Problem ist, wenn ich bis zum nächsten Rathaus eine halbe Stunde fahren muss oder noch länger, und dann habe ich überhaupt keine Beziehung mehr zu irgendwelchen politischen Vertretern dort oder überhaupt zu dieser Gemeinde, zu der ich gehöre. Und das ist halt so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man halt sagt, okay, bitte hier in Thüringen, wir müssen noch Ansprechpartner in den Orten haben. Wir brauchen die ehrenamtlichen Bürgermeister vor Ort. Wir brauchen die Gemeinderäte vor Ort, zu denen ich auch mal hingehen kann als Bürger und sagen, das ist mein konkretes Problem. Da ist auch jemand, der mir zuhört. Und wie gesagt, auch mit der Genossenschaft ist das ja so ein Punkt, wo man sagt, jetzt hier ein weiteres Vehikel für euch, Einfluss zu nehmen, bei euch in der Heimat direkt was zu tun. Das ist ganz wichtig.
Also bessere Politik ist schon mal kein schlechter Ansatz, und eine handlungsfähige Kommune oder Menschen in der Kommune, die zeigen, dass man auch was bewegen kann, sind schon mal nicht die schlechteste Idee, meint ihr?
Ja. Absolut.
Sehr gut. Es gab letzte Woche Freitag von der Körperstiftung hier in Berlin eine Veranstaltung, wo es auch um zunehmenden Populismus auch im Rat zum Beispiel geht. Beispiel jetzt von Neubrandenburg, der Oberbürgermeister, der seinen Rücktritt angekündigt hat, weil er gesagt hat, ich kann das auch meiner Familie nicht mehr antun. Hintergrund, er ist homosexuell und in Neubrandenburg ist immer die Regenbogenfahne irgendwie geklaut worden, teilweise ersetzt durch eine Hakenkreuzfahne. Und er hat irgendwann gesagt, das geht jetzt nicht mehr. Wie erlebt ihr das? Sind das solche Fälle, wo man sagt, da ist halt in der Stadt irgendwie das total schief gelaufen und irgendwie haben sie dann den Faden nicht mehr gefunden, miteinander zu reden? Oder ist das bei euch auch in Tendenzen zu sehen, jetzt vielleicht nicht in solchen extremen Geschichten? Ist man noch untereinander sprechfähig, auch im Rat? Also jetzt gar nicht so mit den Bürgern, sondern wie sieht das denn im Rat aus? Oder ist das noch, dass man gemeinschaftlich versucht, das Beste für den Ort zu erreichen?
Also ich bei mir im Gemeinderat habe da ein ganz basisdemokratisches, eine ganz basisdemokratische Voraussetzung. Und zwar gibt es bei mir keine Parteien, sondern ich habe die Vertreter entsprechend ihrer Vereinszugehörigkeiten im Rat, sodass quasi, ich sage jetzt mal, Parteibücher grundlegend in meinen Sitzungen keine Rolle spielen, sondern es geht wirklich um Lösungen und um neue Ansätze, die man gemeinschaftlich sucht und in den meisten Fällen auch findet. Und ich sage immer ganz persönlich, ich habe keine Zeit für Probleme, ich möchte Lösungen schaffen. Und das ist quasi auch mein Ansatz, nachdem ich das quasi angehe. Und das wird bei mir sehr, sehr dankbar angenommen. Also so diese massiven politischen Anfeindungen passieren mir tatsächlich im normalen Bürgermeisteralltag gar nicht, nahezu gar nicht. Vielleicht mal eine in einem halben Jahr.
Ich würde auch noch ergänzen, dass also wir haben meines Erachtens gutes Gesprächsklima in allen Räten, also nicht nur hier in Ostramontra, auch in den anderen. Das ist aber harte Arbeit. Also das fällt nicht vom Himmel. Das ist nicht automatisch so, dass weil wir hier ländlicher Raum sind und Parteipolitik vielleicht nicht die Riesenrolle spielt, dass automatisch keine verhärteten Fronten da sind, sondern es gibt hier genug Themen, die polarisieren können. Die Energiewende ist da nur eins. Ja, es gibt noch genug andere Themen. Und es liegt ganz viel an den ehrenamtlichen Bürgermeistern, meiner Meinung nach, wie die das Ganze moderieren. Ja, und das tun sie hier ziemlich gut. Das ist viel Arbeit und das verdient Anerkennung, das muss man sagen.
Nichtsdestotrotz gab es ja bei der letzten Kommunalwahl auch in vielen Orten einfach Probleme, überhaupt Kandidierende zu finden. Liegt das daran, dass die Leute einfach andere Themen wichtiger finden oder dass sie sich das nicht antun wollen? Wo seht ihr da die Gründe? Beziehungsweise jetzt seid ihr natürlich dann schlechte Beispiele, weil ihr euch ja bewusst anders entschieden habt, also das zu tun. Aber versteht ihr, warum andere Leute sagen, nee, das meine ich?
Das verstehe ich absolut. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass man so einen Job als Bürgermeister im Ehrenamt vielleicht auch gerne unterschätzt. Also ich für meine Kommune, ich habe Personalverantwortung für 8 Mitarbeiter im Ehrenamt. Dazu kommen Sitzungen, Veranstaltungen, Absprachen und so weiter und so fort. Also ich könnte mein Ehrenamt wahrscheinlich auch zu meinem Hauptjob machen. Geht finanziell nicht. Aber rein zeitlich gesehen würde es gehen. Und leider Gottes ist es so, dass der Bürgermeister im Ehrenamt nicht die Stellung genießt, die es vielleicht genießen sollte, damit es wieder attraktiv wird. Weil für einen Arbeitgeber kann das unter Umständen auch nachteilig sein, einen ehrenamtlichen Bürgermeister zu beschäftigen, weil halt ad hoc mal irgendwas vorfallen könnte, wo man die Arbeit niederlegen muss und weg muss, zurück in die Kommune muss. Da musste ich auch leider die Erfahrung machen, dass es halt bei Arbeitgebern schwierig sein kann, dass die das nicht unbedingt begrüßen, so ein Ehrenamt. Und das ist halt wirklich eine Ausgangslage, wo ich sage, da sollte man angehen und das sollte man anpacken, weil das ist quasi das Dramatische, dass es mir noch schwerer gemacht wird, nur weil ich halt einfach ein politisches Ehrenamt ausübe.
Aber ist das dann nicht ein Teufelskreis? Weil der Arbeitgeber profitiert ja auch von einer funktionierenden Kommune. Wenn ihr sagt, es ist wichtig, dass gerade in der Person der Bürgermeister, dass das die Kommunikatoren sind, die die Diskussionskultur im Ort natürlich auch ein großes Stück mitbestimmen, mitprägen. Wenn ich da niemanden finde, kann das sozusagen, gleitet das ab. Und dann habe ich auch als Arbeitgeber natürlich ein Problem, in einem Ort zu sein, wo kein Austausch, keine Diskussion mehr stattfindet oder eben ich auch konkret als Arbeitgeber weiß, ne, bis meine Baugenehmigung irgendwie entschieden ist, das dauert dann irgendwie länger, weil sie sich alle irgendwie den Haaren haben. Oder ist dann ein Betrieb, guckt der dann nur zu kurzfristig?
Ich denke schon zu kurzfristig und gerade hier im ländlichen Raum ist es wahrscheinlich auch sehr, sehr oft so, dass man halt nicht in der Kommune arbeitet, in der man lebt, sondern halt weiterfährt in irgendeine größere Stadt oder eine größere Kommune, eben wo sich eine Arbeitsstelle ergibt und deshalb quasi dieser Kreislauf sich nie schließt, weil ich habe ja meinen eigenen Bürgermeister so ungefähr. Mhm. Ja.
Gucken wir mal aufs Hauptamt. Sebastian, du bist auch Dozent an der Thüringer Verwaltungsschule, habe ich gelesen. Gibt es da Punkte, wie du, ne, also der Verwaltungsschule sind ja dann erstmal wahrscheinlich nicht die Kandidierenden für ehrenamtliche Bürgermeister, sondern die, die in irgendwelchen Verwaltungen arbeiten, dann vielleicht oder eben selber Bürgermeister werden. Wie bereitet ihr die Studierenden dann auf diese schwierigen Rahmenbedingungen vor?
Das ist eine gute Frage. Also ich versuche es den Schülern immer so zu erklären, dass sie sagen, pass auf, ihr lernt hier zwei Sachen. Das eine, das braucht ihr, um eine Prüfung zu bestehen am Ende. darum geht's. Und die zweite Sache ist, wie kommt ihr dann im Alltag zurecht? Und gerade ich bin jetzt als nebenamtlicher Dozent, sozusagen als Praktiker an der Schule. Und es ist meine Aufgabe, gerade denen beizubringen, wie ist es dann tatsächlich in der Umsetzung später, wenn ihr ausgelernt habt? Und wie funktioniert das tatsächlich, wenn ihr eine Entscheidung durch den Rat bringen wollt? Wie funktioniert das, dass ihr die Bürger mitnehmt? Also das ist ganz wichtig, denen das zu erklären. Es nützt nicht, das reine theoretische Wissen zu haben, wie eine Investition funktioniert, wie eine Vergabe funktioniert, sondern da steht ja ein Prozess dahinter. Das sind Menschen, die das entscheiden, die mitgenommen werden wollen. Den Bürgern muss es was nützen und das erkläre ich denen schon. Man muss natürlich, weil du jetzt sagst, auch politische Rahmenbedingungen, man muss natürlich irgendwie aufpassen als Dozent, dass man da nicht zu politisch wird. Aber es bringt ja nicht auch nichts, die Realität zu verschweigen. Einfach zu sagen, pass auf, das ist schön, wenn ihr so einen Haushaltsentwurf jetzt gemacht habt. Also ich unterrichte vor allen Dingen Finanzen. Sage, das ist schön, so ein Haushalt. Aber ich zeige denen dann immer ein Bild von so einem Stadtrat und sage, pass mal auf, da sitzen die Grünen, da sitzen die AfD, da sitzt die, was weiß ich wer. Und die haben alle ihre Meinung zum Haushalt. Und die müsst ihr dann alle überzeugen.
So, aber ist das denn, erlebst du das, dass du auch, sag ich jetzt mal, auch ein bisschen sozusagen die Nachwuchsreste ausbildet, die auch als Bürgermeister kandidieren?
Ja, tatsächlich ist das so, weil gerade so jetzt, was die ehrenamtlichen Bürgermeister angeht, das sind oft Menschen tatsächlich, die sich irgendwie für das Thema Verwaltung und so schon ein bisschen interessiert haben. Und tatsächlich hatte ich jetzt schon mehrere Kandidaten oder auch welche, die es dann wirklich geworden sind, bei mir im Unterricht sitzen. So, und da sind dann auch einige wieder gewesen, die dann halt eben sagen, Mensch, Herr Goldorn, wir haben doch damals unseren Alten, genau wie Sie gesagt haben, ist es gekommen. Ja, ist ganz, ganz interessant auch für mich manchmal.
Was erlebst du, Madeleine, was sind die Gründe, warum du dich politisch engagiert hast oder die Gründe, warum sich überhaupt junge Menschen in Kommunalpolitik engagieren? Das ist ja eher auch, sage ich jetzt mal, ein Geschäft von einer anderen Generation, wenn man in viele Räte guckt, man nennt es auch immer sozusagen so den Zeitadel, also eher so die Leute, die etwas mehr Zeit haben, weil sie eben nicht berufstätig sind, weil sie also schon in Rente sind und ähnliches. Was sind die Punkte, warum sich junge Menschen wie du doch engagieren? Oder Sebastian, du warst ja auch 35, als du dazu das erste Mal gewählt worden bist und hast jetzt auch quasi in der Verwaltungshochschule auch ständig sozusagen den Nachwuchs. Was sind die Gründe, warum man das macht?
Also erstmal bin ich dankbar, dass du die Frage stellst, weil wenn man jetzt nur meine letzte Antwort betrachtet, dann hört sich das so an, als wäre ehrenamtlicher Bürgermeister ein wirklich furchtbares Ehrenamt. Das ist auf jeden Fall nicht so. Also ich habe mich damals zur Wahl gestellt, weil ich für die Kommune gerne eine neue Perspektive schaffen wollte und ich einfach auch ein Fan von Mitbestimmung bin und nicht nölen, sondern einfach mal machen und nicht immer alles kleinreden, sondern einfach Ärmel hoch und anpacken. Und das waren quasi Motivationen, warum ich mich damals zur Wahl gestellt habe und es dann ja auch geworden bin. Und ich muss sagen, es ist ein wahnsinnig dankbarer Job, Bürgermeister zu sein. Natürlich ist nicht jeder Tag gleich und manchmal ist es auch einfach wahnsinnig anstrengend, weil ein Termin dem anderen folgt und die vielleicht auch nicht besonders schön sind, die Termine, aber das ist das Leben. Aber am Ende ist es sehr, sehr wertschöpfend und einfach dankbar. Und ich habe so viele tolle Menschen kennenlernen dürfen dadurch. Ich habe ein gutes Netzwerk, hat sich da aufgebaut, was ohne dieses Ehrenamt gar nicht passiert wäre. Es gab so viele Möglichkeiten des Austausches und man muss sich einfach Verbündete schaffen. Menschen, die verstehen, was man denkt, und dann muss man da gemeinsam halt Lösungen suchen. Und das kann auch kommunale Grenzen überschreiten. Also da muss man einfach groß denken und immer im Gespräch bleiben. Und dann kann man auch als Ehrenamtler in der Kommune wahnsinnig viel bewegen. Und das ist das, was mir viel Freude bereitet und warum ich das auch jeden Tag immer wieder gerne mache.
Also bei mir war es so, dass ich, wie soll ich denn das sagen? Also ich bin mit 18 Jahren zur Bundeswehr gekommen. Mit 19 Jahren war ich im Auslandseinsatz. Und irgendwie war für mich dann, das soll jetzt nicht pathetisch klingen, aber irgendwie klar, ich will was für mein Vaterland machen. So. Der Auslandseinsatz hat mich geheilt, insofern, dass ich gesagt habe, ich werde bestimmt nicht Berufsoffizier, sondern ich möchte es in anderer Form machen. Ich bin dann zur Landeshauptstadt München gegangen und wollte halt was tun, wirklich für den Staat, weil ich sag, wir leben in einem tollen Land. Gerade wenn man mal im Auslandseinsatz war und sieht, wie es anderswo auf der Welt aussieht, merkt man, dass man in einem tollen Land lebt, in einer tollen Infrastruktur. Und ich habe dann halt aber gemerkt, in so einer großen Struktur wie der Landeshauptstadt München, da was zu bewegen als einzelnes kleines Rädchen, das ist, naja, es ist eine Utopie. Und deswegen habe ich mir halt einen anderen Weg gesucht, wo man wirklich was bewegen kann, weil das ist mir wichtig. Und das hat halt dazu geführt, dass ich dann eben jetzt Kommunalpolitik mit im ländlichen Raum mache. Weil hier hast du die Möglichkeit, mit relativ schnellen Erfolg Dinge voranzubringen. Also in so einer großen Struktur ist es dann halt immer, das ist wie so ein Öltanker, bis du den mal irgendwie in seiner Richtung verändert hast. Das dauert ganz lange. Und hier ist das Tolle, man geht hin, man hat die Idee, sagt, pass auf, wir brauchen Dorfwerke, nein, wir brauchen eine Bürgerenergiegenossenschaft. Kommt, liebe Bürgermeister, lasst uns das gründen, lasst uns die Leute mitnehmen. Und ein Jahr später hast du die. Und das ist halt so, was macht.
Ist vielleicht auch ein Vorteil, dass man so ein Projekt wie eine Bürgerenergiegenossenschaft auch als junger Mensch zu forcieren, weil das so ein Zukunftsthema ist, was man vielleicht auch von Jungen eher erwartet?
Auch, aber nicht allein. Es ist tatsächlich da immer die Mischung und das kann man auch wieder flächendeckend, glaube ich, auf die ganze Arbeit auslegen. Es ist immer eine gesunde Mischung, weil junge Menschen mit guten Ideen sind auch relativ schnell in der Ecke gedrückt, weil dann ist man halt zu übereifrig und zu individuell und das ist doch alles nichts, das wird doch nichts, ne? Und neue Besen kehren gut und alles sowas. Und deshalb macht es da die Mischung oder die Mischung des Lebensalters derer, die sich daran beteiligen, weil so kann man sich gegenseitig gut beeinflussen. Man fängt den einen ein und bereichert vielleicht den Horizont des anderen in irgendeiner Art und Weise. Also die Mischung macht's an der Stelle, was auch wieder die Akzeptanz angeht. Weil, wie gesagt, es ist dann halt relativ schnell, ach, die jungen Wilden. Ne?
Ja, also wichtig ist, glaube ich, allen das Gefühl zu geben, nur weil wir jetzt was anderes machen als ihr früher, ist das nicht schlecht gewesen, was ihr gemacht habt. Das ist wieder das Thema Kommunikation. Ja.
Genau.
Sehr schön. Also mit Blick auf die Uhr würde ich eine andere Abschlussfrage machen, als ich sie mir hier aufgeschrieben habe. Du hast eben gerade bei denen gesagt, es gibt auch so viele schöne Termine. An beide die Frage, was war denn so spontan so der... unabhängig von der Bürgerenergiegenossenschaft vielleicht auch, der schönste Termin, den ihr so in den letzten 12 Monaten hattet, wo ihr gesagt, da habe ich gestanden, habe gesagt, es ist genau richtig, was ich mache.
Ich hatte 2 schöne Termine und mit einem schönen Termin muss ich jetzt auch das Netzwerk mal loben. Ein schöner Termin war für mich im April, als ich nach Berlin fahren durfte und zum Besuch geladen war beim Bundespräsidenten. Das war dann schon ein Termin, also, ja, da fühlt man sich schon mal kurz ganz, ganz groß, ne? Wenn dann die geprägte Einladung im Briefkasten ist und dann denkt man, wow, ne? Und auch der Austausch dort vor Ort einfach mit so vielen anderen Kollegen, sag ich mal, das war unfassbar großartig und auch so mehrwertbringend für mich. Und das war quasi ein Termin dieses...
Inhaltlich oder eher so wertschätzend gefühlt? Entschuldigung, wenn ich da so rein...
Beides. Inhaltlich, als dass man sich einfach mal austauschen konnte, wie macht ihr das? Und wie läuft es auch in anderen Bundesländern? Und wertschätzend, weil das halt wirklich einfach mal, ich sag mal, eine Würdigung des Ehrenamtes war. Diese ganze Veranstaltung, der ganze Termin. Es war halt wirklich mal so ein symbolisches auf die Schulter klopfen im Sinne von, das macht er gut, so wie er es macht. Und das tat einfach auch gut, ne? Und deshalb, das war ein Termin so ganz persönlich für mich im Großen, den ich sehr, sehr schön fand. Und hier im Kleinen kann ich mich gar nicht unbedingt auf einen Termin festlegen. Es ist jede noch so kleine Veranstaltung. Es ist das Rommelspielen mit zum Rentnernachmittag. Es ist an der Bande den Sportverein anfeuern oder auch das Sommerfest im Kindergarten oder das Heimatkonzert. Egal. Also solange es hier im Dorf ist und ich dann auch sehe, dass die Menschen einfach kommen und glücklich sind und die Vereine sich dann auch gesehen und gewertschätzt fühlen, dann bin ich da einfach auch zufrieden und denke mir, ja, es geht. Es funktioniert wieder. Auch nach Corona. Wir haben ausgeschlafen, quasi.
Sehr, sehr schön. Und Sebastian, bei dir?
Diese schönen Abschlussworte von Matthias kann ich eigentlich fast nur unterstreichen. Es sind gerade diese ganzen kleinen, schönen Veranstaltungen, wenn du siehst, wie sich dann die Arbeit auszahlt. Weil letztendlich, alles, was wir hier machen, ist ja letztendlich dafür da, das Gemeinwesen hier am Laufen zu halten. Und wenn du siehst, okay, es bringt was, wir haben die Leute mitgenommen, die leben gerne hier, dann ist das das, was die Arbeit am Ende des Tages auf Lünen macht.
Sehr schön. Ganz herzlichen Dank an euch beide für die spannenden Einblicke und auch für die guten Hinweise zum Thema Bürgerenergie und Genossenschaften. Ich glaube, das ist auch sicherlich für den einen oder anderen Kollegen ein ganz spannender Ansatz. Eure Kontaktdaten sind, glaube ich, leicht zu finden, wenn man mal Tipps möchte. Da ansonsten gerne eine Mail ans Netzwerk und dann vermittle ich den Kontakt. Und in dem Kontext komme ich jetzt dann auch an den herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart, für euer Interesse. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann sagt es doch gerne weiter. Teilt den Link zur Podcast-Reihe oder zur Folge auch auf euren Social-Media-Kanälen. Und um keine zukünftige Folge zu verpassen, könnt ihr die Podcast-Reihe auch einfach abonnieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge dabei wärt. Und bis dahin sage ich Tschüss und bleibt neugierig.